Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Ich habe immer gesagt, ein Intendant muss ein Haus verlassen in einen besseren Zustand als in den Anfang.
Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Barry Kosky war das scheidende Intendant der Komischen Oper Berlin. Heute Abend hat er seine Abschiedsvorstellung gegeben. Und ob das ein tränenreicher Abschied war, darüber sprechen wir im Lauf der Stunde. Denn der Applaus war wohl so ausdauernd, dass sich unser Kritiker gerade erst auf den Weg machen konnte. Zum Glück gab es aber auch woanders sehenswerte Premieren. In Frankfurt am Main etwa die Goldberg-Variation von George Tabori. Auch der Penn Berlin hat mit seiner Neugründung in der Hauptstadt heute viel Aufmerksamkeit erregt. Und wir schauen auch noch mal, was bei der Republika, dem Festival für die digitale Gesellschaft, verhandelt und vorangebracht wurde. Bei den Goldberg-Variationen, da fällt mir fast zwangsläufig Glenn Gould ein, wie er gebückt auf seinem niedrigen Schemel am Klavier sitzt, oder auch die Komödie von George Tabori, die vor rund 30 Jahren am Wiener Akademietheater uraufgeführt wurde in einer legendären Inszenierung von Tabori selbst mit Ignaz Kirchner und Gerd Voss in den Hauptrollen. Die beiden wurden nach dieser Sternstunde des Theaters auch prompt zum Schauspielerpaar des Jahres gekürt. Jetzt hat der 1989 geborene georgische Regisseur Data Tawadze das Stück am Schauspiel Frankfurt auf die Bühne gebracht und Shirin Sochi Travalla war in der Premiere. Wie war der Abend? Hatten Sie den Eindruck, dass Taboris Stück heute noch funktioniert?
Ja, den Eindruck hatte ich absolut. Also den Eindruck hatte ich schon vorher. Ich hatte ja in Vorbereitung auf den Abend das Stück nochmal gelesen und dachte auch, puh, das ist ja eigentlich schon ein bisschen abgehangen. Ich hatte das zuletzt wirklich in den 90er Jahren auch irgendwo gesehen und fand aber dann, dass sich das erstaunlich gut gehalten hat. Also es ist wirklich so eine zeitlose Komik darin und eine Abgründigkeit. Also ich finde das absolut noch ein sehenswerter Stoff. Und er hat sich halt verändert durch die aktuellen Diskurse. Also da sind Sachen drin, die ist ja lange vor sowas wie der MeToo-Debatte geschrieben. Aber das wird eigentlich alles auch verhandelt. Oder die heutigen Debatten um Machtmissbrauch am Theater. All das findet sich schon in diesem Stück und das hatte ich vergessen in der Zwischenzeit. Fand ich eine richtige Entdeckung.
Der Regisseur Data Tawadze leitet ja in Tiflis ein Theater, aber er hat auch schon hier in Deutschland inszeniert, zum Beispiel am Maxim Gorki und am Deutschen Theater in Berlin. Was interessiert ihn denn an dem Stück? Wie geht er es an?
Er verändert eine Sache, die sehr wichtig ist. Also bei Tabori spielt das ja auf einer Probebühne. Also ist ja so Theater auf dem Theater und spielt in Jerusalem. Und dort wird inszeniert Szenen aus der Heiligen Schrift, die im Heiligen Land quasi inszeniert werden. Bei Tawadze ist es anders. Da ist der Regisseur im Mittelpunkt, aber wir sehen diesen Regisseur als sehr alt gewordenen Mann, der in seiner Wohnung eher haust, muss man sagen. Und dann beginnt auch dieses Theaterstück, aber es kommt einem eher so vor, als seien diese Figuren, diese Schauspieler sowas wie Traumgestalten. Man kann sich nie ganz sicher sein, ob das so ist oder nicht. Manchmal denkt man, man ist auf einem Filmset, alles entgleitet wie bei Tabori. Also er hält sich auch ganz klar an den Text und die Struktur des Stückes wird beibehalten. Es ist nur ein bisschen gekürzt, aber er interessiert sich eher für diesen Regisseur. Sie hatten ja in der Anmoderation dieses Paar erwähnt, also den Regisseur und seinen Regieassistenten Goldberg. Hier ist der Fokus wirklich ganz klar auf diesen alt gewordenen Regisseur.
Und das klingt gar nicht unbedingt so nach der Komödie, die das Ganze ja bezeichnet, sondern eher fast ein bisschen nach Tragödie oder zumindest Melodram.
Ich glaube, ihn interessiert wirklich diese persönliche Tragödie dieses alt gewordenen Mannes. Und es geht auch manchmal wirklich sehr elegisch zu. Vielleicht können wir mal reinhören. Das ist eine Szene, wo der Regieassistent zu Wort kommt.
Nicht nur das, sondern Tag ein, Tag aus werdet ihr unterjocht sein. Und niemand wird euch retten, wenn die Fieber Gottes wieder rollt. Eine Jungfrau wird euch versprochen sein, aber ein anderer wird sie schenken. Ein Haus werdet ihr bauen, aber nicht darin wohnen. Eure Söhne und Töchter werden zu Heiden oder einsamen Toten. Eure Augen werden nach ihnen suchen, aber was ihr sehen werdet, Berge von Schuhen und Haaren, wird euch in den Wahnsinn treiben. Aber Gott wird euch aufgeben und ihr werdet zum Entsetzen werden unter allen Völkern. Und am 40. Tag werden die Öfen wieder angefacht werden. Welchen Tag haben wir heute, Moppel?
Den 41.
Ein Ausschnitt war das aus den Goldberg-Variationen in Frankfurt. Wie muss man sich denn das vorstellen? Man hörte ja da auch so ein Zischen. Ist da ein Chor mit auf der Bühne oder wie sieht es überhaupt auf der Bühne aus?
Also dieses Zischen war eher so eine Beruhigung immer von der Putzfrau, die immer Goldberg beruhigt hat, als er sich in diesen Monolog hineinredet. Die Bühne kann man sich vorstellen als die Wohnung dieses Regisseurs. Und das ist eine ziemlich verlotterte Wohnung. Also da ist links so eine Matratze und so eine Chipstüte, wo die Chips rausfallen und eine Schnapsflasche. Und rechts sehen wir eine knallrot gekachelte Küche, die so ein bisschen aussieht wie aus einem Almodovar-Film. Links ein grün gekacheltes Bad. Also es ist eine sehr aufsehenerregende Bühne, die Wolfgang Menardi gestaltet hat.
Und hat sie auch das Ensemble überzeugt? Waren die Schauspieler gut?
Ja, also mir hat es Spaß gemacht, denen zuzusehen. Es ist ja ein relativ kurzer Abend, nur so rund 90 Minuten. Und allen voran Peter Schröder, der diesen Regisseur spielt, den fand ich wirklich umwerfend, weil er sehr facettenreich agiert. Also der kehrt sowohl das Tyrannische dieses Regisseurs rauf und ist aber auch sehr berührend, weil er wirklich einen sehr, sehr alten Mann spielt. Aber auch die einzige Frau auf der Bühne, die eben immer dieses Tsch-Tsch gemacht hat, das ist Anna Kubin, die in wechselnden Rollen sehr albern agiert. Also ist eine Schauspielerin, die auch sehr körperlich spielt. Die sitzt dann immer auf dem Fensterbrett zum Beispiel und lässt sich so sehr theatralisch auf die Matratze fallen. Also der ganze Abend spielt mit diesen surrealen Effekten. Das ist schon sehr gut gemacht.
Shirin Soji-Travalla über die Premiere von George Taboris Goldberg-Variation am Schauspielhaus in Frankfurt. Und die nächsten Vorstellungen dort, die sind am 20., 24. und 25. Juni. Es war ein ziemlicher Skandal, als das deutsche Penn-Zentrum sich kürzlich bei seiner Jahrestagung in Gotha quasi selbst zerlegt hat, inklusive Rücktritt des Präsidiums und des Präsidenten Denis Yücel. Der ist jetzt wieder Präsident, gemeinsam mit Eva Menasse. Das Duo steht an der Spitze des Penn Berlin, der heute in Berlin neu gegründet worden ist. Und Thomas Fitzel war für uns dabei.
Nach dem katastrophalen Kladderadatsch noch im Mai in Gotha auf der Jahresversammlung des Penn-Zentrums Deutschland sahen viele Autorinnen und Autoren nur in einer Neugründung einen Ausweg. So auch die Schriftstellerin Eva Menasse.
Es ist eine Verzweiflungstat. Viele von uns haben das lange diskutiert. Was können wir tun, um diesen alten Penn zu reformieren? Aber der Reformversuch war ja genau dieser. Das Präsidium Yücel war der Reformversuch, der so spektakulär gescheitert ist.
Für alle, die weiterhin im Penn-Zentrum Deutschland an einer Reform der so alten und ehrwürdigen Schriftstellervereinigung glauben, ist die Neugründung in Berlin dagegen frustrierend. Maxi Obexer vertritt zusammen mit Josef Haslinger derzeit übergangsweise das Penn-Zentrum Deutschland und steht mit ihrer ganzen literarischen wie politischen Arbeit im Grunde für die gleichen Ziele wie jetzt auch der Penn Berlin. Sie findet diese Neugründung riskant, so Maxi Obexer heute Morgen am Telefon.
Was ich jetzt wichtig finde, ist, wir dürfen nicht einfach so unüberlegt das Penn-Zentrum Deutschland preisgeben. Das wäre desaströs. Wir können uns der Lust am Niedergang nicht einfach so hingeben. Es sind so viele Konflikte auf dieser Welt, die nehmen ständig zu. Es sind so viele AutorInnen, die uns brauchen, die solche Strukturen wie im Penn-Zentrum brauchen. Die sind da, die können erneuert werden. Was jetzt nicht passieren darf, das ist Grabenkämpfe. Am Ende geht es immer auf Kosten der AutorInnen und die brauchen uns gerade mehr denn je.
Eva Menasse weiß um diese Gefahr einer Konkurrenzorganisation, ist aber zuversichtlich.
Ich glaube, dass man es versuchen muss, dass man es versucht haben muss. Das ist die Aufgabe, die ich mir jetzt hier auch gestellt habe. Ich wollte auf keinen Fall in irgendeiner Funktion hier mitmachen. Das hat sich alles so ergeben. Alle, die wir da jetzt reingerutscht sind und uns heute zur Wahl stellen werden, sind da irgendwie mitgerissen worden von dieser Energiewelle. Natürlich weiß ich nicht, ob es klappt.
Und so war deutlich der Wille zum Neuanfang und Aufbruch in den Räumen des Berliner Literaturhauses zu spüren. Von den gut 230 Autorinnen und Autoren, die die Neugründung eines PEN Berlin unterstützten, nahmen heute auch fast alle aktiv an der Gründungssitzung teil, entweder direkt vor Ort oder online zugeschaltet. Einstimmig wurde die Satzung angenommen und mit 100% aller Stimmen wurde die Schriftstellerin Eva Menasse neben Dennis Yücel zu einer der beiden Sprecherinnen gewählt.
Für Eva Menasse haben von 143 abstimmenden Personen 143 Personen.
Gewählt wurde auch ein neunköpfiges Board, das die beiden Sprecherinnen in ihrer Arbeit unterstützen wird. Darunter sind Mitu Sanyal, Elke Schmitter, Ronja Othmann und der aus Rumänien stammende Lyriker Alexandru Bulic. Dieses Board, so der Autor Alba Nicolai Herbst, ist eine der wichtigen Neuerungen im PEN Berlin.
Zum Ersten wird die Zusammenarbeit zwischen dem Board und den Mitgliedern enger sein, als es jemals zuvor war. Also im Zweifelsfall war es beim PEN Darmstadt, dass man sich dann einmal im Jahr auf der Jahreshauptversammlung traf, aber auch die wenigsten waren da. Und da kann man im Grunde gar keine wirklichen Initiativen entwickeln, die dann auch tatsächlich mit interessierten Mitgliedern eng zusammenarbeiten. Während hier können sofort Initiativanträge an das Board mitgestellt werden, dass man Arbeitsgruppen macht, die das Board selber, auch wenn es 11 Leute sind, immer noch überfordern würde.
Der PEN Berlin möchte vor allem offener werden oder diverser, wie es heißt. Herbert Wiesner, der ehemalige Leiter des Berliner Literaturhauses, war schon bei der Vereinigung der ebenso zerstrittenen PEN-Sektion Ost und West 1998 aktiv dabei.
Es war schon wirklich nötig, einen neuen PEN zu gründen, der aus einem anderen Geist herauskommt. Was wichtig ist, wir können nicht mehr und in Berlin schon überhaupt nicht uns hinstellen und sagen, wir sind alle deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wir mischen uns mehr und mehr und wir müssen nachdenken auch darüber, was das für uns bedeutet.
Vor allem soll dabei auch der klassische Begriff des Autors erweitert werden. Dennis Yücel, der sich heute mit allen Polemiken zurückhielt.
Wir wollen in die Breite, auch politische Publizistik. Was heißt das? Man kann heute, und sei es nur, wenn man auf Twitter eine Reichweite hat, kann man eine politische Relevanz erreichen, die man mit 100 Sachbüchern vielleicht nicht hinkriegt. Also schon die Kriterien weiten, aber wir sind kein Mitmachverein. Und natürlich ein letztes Kriterium, was es vorher nicht gab, der besondere Einsatz um die Freiheit des Wortes.
Und hier setzte PEN Berlin heute auch schon ein erstes politisches Statement. Julian Assange wurde als Ehrenmitglied aufgenommen.
Thomas Fitzel berichtete über die Neugründung des PEN Berlin. Es waren extrem erfolgreiche 10 Jahre, die der Australier Barry Kosky der komischen Oper Berlin beschert hat. Tolle Wiederentdeckungen, Operetten mit Stars wie Dagmar Mansel, Max Hopp, die auch heute nochmal dabei gewesen sind. Denn zum Abschied des Chefs gab es Barry Koskys All Singing, All Dancing Yiddish Review.
Direct from their sellout season at Fleischmann's Mansion Hotel. Put your hands together for the bells of Berdyshev, Claire and Myrna Applebaum. It's the Applebaum sisters.
La 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 Ich will sich spüren. Ich will sie spüren, wer will das nicht? Ich will sie spüren, sie ist festgestellt, weil nur euch spielen steht die ganze Welt. Lalalala, lalalala.
Das klingt toll, finde ich, zum Mitwippen und Zwingen. Für uns war Uwe Friedrich dabei. War denn der ganze Abend so mitreißend?
Mitreißend war schon alles, wenn es auch nicht alles solche Upbeat-Nummern waren. Es gab zwischendurch auch melancholisches, sentimentales bis zum Kitschigen, wo eine Mutter beklagt, dass ihr Sohn sie nicht mehr sieht. Und sie stirbt dann natürlich drüber und wünscht sich von ihrem Sohn, dass er noch den Kaddisch singe, damit sie das im Grab hören kann. Aber ansonsten ging es um Musik der 50er, 60er Jahre von der amerikanischen Ostküste, wo sich jüdische Bewohner, vor allem New Yorks, so einen Alternativ-Broadway oder ein Alternativ-Las Vegas gebaut haben, weil sie eben nicht zugelassen waren in den anderen Sommerhotels. Da gab es ja auch noch manifesten Antisemitismus. Rassismus und eine nicht erklärte, offiziell erklärte Trennung. Und dadurch entstand eine ganz eigene Unterhaltungskultur, die Barry Kosky hier wieder aufleben lässt, zusammen mit Adam Bensby am Klavier, der eben das Orchester auch dirigiert. Und das hat schon ungeheuren Schwung und reißt doch mit. Und es gab natürlich auch riesigen Jubel, weil es auch ein Wiedersehen, kein Abschied, ausdrücklich kein Abschied, sondern ein Wiedersehen mit den großen Stars der Kosky-Zeit.
Wer war denn da so alles dabei?
Also für mich der absolute Abräumer und der Star des Abends war Max Hopp, der einen Witz erzählte, den ich sogar schon kannte und trotzdem nochmal drüber lachen
und
musste. Ein etwas, der ist sehr lang und doch ein bisschen zu anzüglich, um ihn hier zu erzählen. Es war so großartig, weil dieser Mann mit einer Geste die Bühne beherrscht, weil er Timing hat, weil er singen kann, weil er sich bewegen kann und weil er diesen Humor und die Freude an der eigenen Virtuosität ohne Eitelkeit hat. Und das ist das Höchste, was ein Schauspieler hier, ein singender Schauspieler überhaupt erreichen kann. Dagmar Manzel war natürlich mit dabei, die Geschwister Pfister, also Christoph Marti, Tobias Bonn und Andrea Schneider, Katharine Merling, die auch diesen Ton, diesen Gestus der Musik, dieser Unterhaltungsmusik ungeheuer souverän trifft. Also in diesen Momenten hat es was ungeheuer Mitreißendes und Schönes gehabt. Das Problem des Abends ist, dass er für meinen Geschmack A, etwas zu lang ist und B, so die reine Aneinanderreihung der Musiknummern bildet. Die sind zwar alle sehr schön, aber dann kommt eben ein Wunschkonzert-Hit nach dem anderen, ohne dass sich dadurch irgendeine nennenswerte Dramaturgie ergäbe.
Aber Barry Kosky, habe ich gelesen, hat er gesagt, er wollte nochmal die Muppets-Show feiern. Das sei seine Lieblingsshow. Bunt sah es ja aus auf den Fotos, die ich gesehen habe. War das das einzig Muppets-Show-artige, das Bunte?
Ja, Klaus Bruns hat tolle Kostüme entworfen, die auch immer wieder Applaus bekamen und Lacher mit wunderbaren Hüten, mit geradezu verbrecherisch farbenfrohen Roben. Und Otto Pichler steuert eine Choreografie dazu bei, die natürlich ungeheuer körperlich, ungeheuer mitreißend ist. Aber was bei der Muppet Show natürlich das für meinen Geschmack wirklich großartig ist, sage ich jetzt als Kritiker, sind natürlich Waldorf und Statler, die das Böse kommentieren, sind die Backstage-Geschichten von Miss Piggy und Kermit. Und sowas alles fehlte. Das gab es eben in diesem Moment, wo Max Hopp da war und erzählt und wo er das auch wieder zurückgebunden hat. Max Hopp berlinert sich durch diesen Moment von Conference durch und denkt, ja, das hat natürlich was mit Berlin zu tun, weil viel von dieser jüdischen Kultur ist ja vertrieben worden, die sich dann in anderen Ländern, eben vor allem in den USA, angesiedelt hat. Und insofern ist es eine Art Epilog zu Barry Koskys Bemühungen um die jüdische deutsche Operette, die er hier, oder jüdische europäische Operette, die er hier so glanzvoll wieder aufgeführt hat. Und das ist jetzt eben die Fortsetzung davon. Und wir im Publikum können uns natürlich denken, warum die Fortsetzung woanders stattgefunden hat. Also es hat dann so ein bisschen was auch Gruseliges, wenn man merkt, was wir hier in Deutschland, vor allem in Berlin, aber auch in den anderen Städten im gesamten Land, was wir verloren haben mit dieser Kultur.
Aber war denn, dass er einen Teil davon ja auch wieder quasi wiederentdeckt hat in seiner Zeit da an der Komischen Oper, auch der größte Teil seines Erfolgs, dass er so bejubelt wurde für das, was er da gemacht hat?
Es ist eine Mischung, finde ich. Zum einen hat sich die Komische Oper natürlich, er hat die Komische Oper zu einem Markenartikel entwickelt. Also man weiß genau, was man bekommt, wenn man da in eine Operette geht, nämlich zum Beispiel Otto Pichler Choreografien. Ich kenne auch genügend Leute, die davon ein bisschen genervt sind inzwischen, dass es doch etwas vorhersehbar ist. Und in den schwächeren Momenten heute Abend hatte ich auch das Gefühl, das ist zwar der teuerste Baukasten, den man auf der Welt kriegen kann und der beste und der solideste, aber es kommt eben doch aus dem Baukasten. Die Einzelteile kannten wir schon. Das tut den 10 Jahren von Barry Kosky ein bisschen Unrecht, weil er ja auch sehr ernsthafte Stücke gemacht hat. Er hat ja die Bassariden von Henze zum Beispiel hier auf die Bühne gebracht. Er hat eine ganz brutale, gar nicht märchenhafte Rusalka gebracht. Er hat eine wunderbare Comic-Zauberflöte gemacht, die ein weltweiter Schlager ist. Also ihn nur zu verengen auf dieses Rumhopsen, Popo, Spektakeln, Glitzer, Operetten auf diese Masche, das greift zu kurz. Und auch das, wie gesagt, ist ein Markenartikel, der total gut funktioniert. Insofern ist es auch richtig, er gibt zwar jetzt die Intendanz ab, aber er bleibt ja dem Haus erhalten. Sein Operndirektor und seine geschäftsführende Direktorin werden jetzt Intendanten. Er wird weiterhin da auch künstlerisch spürbar sein. Er hat sich jetzt halt den ganzen Verwaltungskram vom Hals geschafft. Das nächste Jahr sind die noch im eigenen Haus, dann gehen sie auf Reisen. Dass diese eingeführte Marke nicht kaputt gemacht wird, ist natürlich ein sehr kluger Zug, auch des Kultursenators Klaus Lederer. Und insofern können wir nur hoffen, dass diese Marke weiter funktioniert, wenn die jetzt aus dem Haus raus müssen.
Also kein tränenreicher Abschied, weil es ja irgendwie weitergeht. Uwe Friedrich war das über die Barry Kosky All Singing, All Dancing Yiddish Revue, die Abschiedsvorstellung oder Nicht-Abschiedsvorstellung von Barry Kosky als Intendant der Komischen Oper Berlin. Und die nächsten Vorstellungen sind am Sonntag, den 12.06. und dann wieder am kommenden Mittwoch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Der Finne Klaus Mäkelä wird neuer Chefdirigent des Königlichen Konzertgebäudeorchesters Amsterdam. Der 26-Jährige folgt damit Daniele Gatti, der 2018 entlassen worden war, nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Musikerinnen. Mäkelä ist noch Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters von Oslo und des Orchestre de Paris. Wegen dieser langen vertraglichen Verpflichtungen könne sein Vertrag in Amsterdam offiziell erst 2027 beginnen, teilte das Orchester mit. Bis dahin gehe man eine künstlerische Partnerschaft ein. Die enge Zusammenarbeit des Konzertgebäudeorchesters mit Mäkelä soll im August mit einer Reihe von Konzerten in Amsterdam, Köln und Berlin starten. Der Max-Beckmann-Preis 2022 der Stadt Frankfurt am Main geht an Valli Export. Die Österreicherin gilt als eine Pionierin der Medien- und Aktionskunst und des experimentellen Films. Frankfurts Kulturdezernentin Hartwig würdigte sie als eine Ikone der feministischen Kunst. Überreicht wird die Auszeichnung am 18. Juni in der Paulskirche. Dotiert ist der Preis mit 50.000 Euro und würdigt hervorragende Leistungen in Malerei, Grafik, Bildhauerei und Architektur. Immer mehr Menschen in Deutschland sind von Cyberangriffen und IT-Sicherheitsvorfällen betroffen, auch ohne direkt angegriffen worden zu sein. Dies geht aus dem zweiten Bericht zum digitalen Verbraucherschutz hervor, den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI in Bonn vorgestellt hat. Merte Burmeister.
Viele Cyberangriffe und IT-Sicherheitsvorfälle treffen Verbraucherinnen und Verbraucher nach Informationen des BSI indirekt, zum Beispiel wenn Hacker Daten von Verwaltungen, Krankenhäusern oder Unternehmen abgreifen. Verwaltungen, Unternehmen und Co. müssten sicherstellen, dass die ihnen anvertrauten Daten nicht abhanden kommen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wiederum sollten bei den Anbietern auf Informationssicherheit achten, zum Beispiel auf das neue IT-Sicherheitskennzeichen des BSI.
In der archäologischen Stätte Pompeji in Italien ist neuerdings ein Roboterwachhund im Einsatz. Das ferngesteuerte Wesen, das aussieht wie eine Kreuzung aus Hund und Insekt, stakste diese Woche sehr zur Freude der Touristen durch die Steingassen der berühmten antiken Stadt. Der Roboterhund hört auf den Namen Spot und soll die schwer zugänglichen Bereiche der großen Ruinenstätte inspizieren, Daten sammeln und auf Sicherheitsprobleme aufmerksam machen. Spot wiegt 70 Kilogramm, ist ungefähr so groß wie ein Golden Retriever und wird mit einem Tablet gesteuert. Entwickelt hat ihn die auf Roboter spezialisierte US-Firma Boston Dynamics. Der Roboter im Wert von rund 71.000 Euro wird in Pompeji zunächst versuchsweise getestet.
Es hatte wohl was von einem Strandurlaub, das diesjährige Festival für die digitale Gesellschaft Republika. Nachdem das Klassentreffen der Netzgemeinde zweimal digital stattfinden musste, diesmal also endlich wieder in echt, auf dem Gelände der Berliner Arena inklusive Sandstrand, Badeschiff und Spreezugang. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat diese Gesellschaftskonferenz besucht und eine Rede gehalten, wenn auch nicht in Badehose. Was die Republika 2022 sonst noch so beschäftigt hat. Christine Watti hat sich das angesehen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Die Republika geht ja heute Abend zu Ende. Was würden Sie sagen, gab es so ein großes Thema dieser Konferenz, das jetzt alle mit nach Hause nehmen?
Also nachdem Sie sich jetzt schon den Bundeskanzler in Badehose vorgestellt haben,
wäre witzig gewesen, oder?
Das wäre der richtige Coup eigentlich gewesen. Kann ich ja zumindest aus der Gossip-Abteilung noch anfügen, dass ich zumindest weiß, dass dieses Badeschiff, das wirklich fantastisch auf der Spree liegt, ein unglaubliches Setting tatsächlich, dass das lange in der Diskussion stand, weil traditionell gibt es auf der Republika ein Bällebad für große Menschen, also für Erwachsene. Und dass man sich da entscheiden musste und jetzt mal Wasser statt Bälle ausprobiert hat, das war eines der größeren Themen, aber ganz im Ernst, es ist wirklich schwierig, das Thema dieser Republika zu finden. Und das liegt daran, dass es sich um so eine Gesellschaftskonferenz handelt, die natürlich eingesperrt ist zwischen diesen Riesenthemen der Zeit, also von Corona über Klimawandel bis zum Krieg in der Ukraine. Das heißt, es sind von außen gesetzte Themen. Und die Frage war für mich am Anfang eher, wie geht die Republika denn genau damit um? Und auch wenn man Internetkonferenz oder wie Sie auch gesagt haben, Konferenz für diese Netzgemeinde noch irgendwo im Kopf hat, muss man natürlich auch da an der Stelle gucken, was ist denn eigentlich mit diesen digitalpolitischen Themen, wo sind die denn jetzt? Und die finden sich tatsächlich als Querschnittsthema, so wie in der Gesellschaft und der Politik jetzt auch oft erklärt, in ganz, ganz vielen Bereichen. Also es ging auf dieser Konferenz nicht darum, eine digitalpolitische Forderung durchzuboxen oder eine Gemeinde sozusagen zu erstellen, die da was will, sondern wirklich das Leben und den Umgang mit dem Netz, aber auch mit gesellschaftlichen Fragen abzubilden. Und man kann es vielleicht noch ein bisschen pathetischer hören, wie es einer der Gründer, Johnny Häusler, ganz am Anfang erklärt hat.
Wir wollen uns Mühe geben, wir wollen versuchen, Teil von Lösungen zu sein. Die Welt brennt und wir wollen nicht einfach daneben stehen und sagen, mir doch egal, sondern wir wollen Teil von Lösungen sein, wir wollen Teil derer sein, die versuchen, diese Brände aufzuhalten oder sogar zu löschen.
Ja, und da hat er recht mit der Mehrzahl der Brände. Johnny Häusler, ich habe schon angedeutet, es ging also um alle Themen, die uns alle im Moment beschäftigen. Und vielleicht am Rande noch so ein paar Quantencomputer-Nerd-Themen, die man normalerweise so im Treffen der Netzgemeinde, wie man früher immer sagte, noch zugeschrieben hat. Aber ansonsten mussten da eigentlich viele Brände gelöscht werden.
Was war denn da so der Tenor bei diesen Fragen, bei die jetzt bei der Republika verhandelt wurden?
Also es gab einmal die politische Ebene, zu denen kommen wir wahrscheinlich gleich noch, den vielen Politikerinnen und Politikern, die da auf der Republika aufgetreten sind. Aber die gesellschaftskritischen Fragen, da war das eigentlich, was man auch aus vielen Netzdiskursen schon kennt, in meinen einfachen Worten zusammengefasst. Eigentlich war der Tenor, so kann es nicht weitergehen, oder ein bisschen anschaulicher, wie es die Transformationsforscherin Maya Göpel gleich in der Keynote-Rede zusammengefasst hat.
Die Idee, dass wir mit den Lösungen von vorher noch ein bisschen effizienter und noch ein bisschen digitaler da rauskommen, das stimmt leider nicht. Und das auch wirklich konsequent nach vorne zu tragen, gerade in einer Zeit, wo wir merken, dass auf eine Zeitenwende hin irgendwie so hammernagelmäßig gleiche Politikinstrumente nochmal und nochmal probiert werden, in der komischen Hoffnung, dass irgendwann was anderes rauskommt, als das, was uns ja in die Krisen reinmanövriert hat.
Also darum ging es immer in den Gesellschaftsfragen bestimmten Panels. Die Gesellschaft befindet sich in einer Transformation. Ist ja ganz lustig. Olaf Scholz sagt jetzt Zeitenwende. Maya Göpel hat es auch gerade gesagt. Aber eigentlich geht es die ganze Zeit darum, wie man davon wegkommt, mit alten Maßnahmen neue Probleme behandeln zu wollen und dabei die alten Strukturen irgendwie zu erhalten. Caroline Emke, Publizistin und Philosophin und übrigens ja auch ehemalige Kriegsreporterin, die war auch auf der Republika, die hat darüber mit dem Klimaökonom Ottmar Edenhofer diskutiert über die Dauerkrise der Gesellschaft und sie kam so ein bisschen zu einem ähnlichen Ergebnis, dass sie ganz am Anfang, als Ottmar Edenhofer übrigens ein bisschen zu spät kam, erstmal alleine sprechen musste und hat es auch sehr persönlich beschrieben, wie diese Zeit sich eigentlich für sie anfühlt.
Ich kann jetzt für mich selber sagen, ich bin 54. Ich bin in einer ganzen Reihe von Krisenregionen mit gewaltförmigen Krisen befasst gewesen in meinem Leben. Und wenn ich meine Lebenszeit anschaue, würde ich sagen, es gab noch nie eine Zeit, an der ich derart besorgt war, in der ich auch derart beschämt war über das, was ich, also mindestens jetzt für mich individuell, glaube sagen zu müssen, wie viele Jahre ich die Dringlichkeit der ökologischen Krise in dieser Zuspitzung nicht gesehen habe.
Und das sind natürlich Fragen, die ganz viele Leute im Moment auch außerhalb der Republika natürlich umtreiben und so auch Protagonisten und Protagonistinnen, die man teilweise aus Social-Media-Diskursen auch schon kennt. Ich habe ein paar Leute gefragt, warum sie denn auf der Republika sind, um das mal versuchen zu greifen, was von all diesen verschiedenen Angeboten die Leute interessiert. Und es sagten tatsächlich mehrere Menschen, wegen der Inspiration. Also die Republika sei auf vielen Ebenen für sie ein Inspirationsort. Und ich bin mir sicher, als die Republika 2007 angefangen hat, da wäre kaum einer der Begriff der Inspiration eingefallen. Da ging es vielmehr ums Netzwerken und um dieses eine Gruppe sein, um Netzpolitik voranzutreiben.
Jetzt aber doch noch mal kurz zumindest zur Politik. Der Bundeskanzler war da, ich habe es am Anfang gesagt, wie sind denn diese ganzen Politikerbesuche, denn waren ja noch einige andere da, auf der Republika überhaupt zu bewerten? Kommt da was bei rum?
Ja, man mutmaßt natürlich immer, ja, das sind PR-Coups natürlich vor allem für die Republika an der Stelle. Und der größte war natürlich, dass der Bundeskanzler, der erste Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, die Vorgängerin Angela Merkel war nie auf der Republika, dass er jetzt eben als erster Bundeskanzler dort gesprochen hat. Und er hat auch gleich ein schönes Kompliment für die Republika dagelassen.
Wir brauchen den Weltgeist der Republika. Und zwar gerade dann, wenn der Wind uns hart ins Gesicht bläst. Insofern schön, dass die Republika nach 3 Jahren endlich wieder live zurück ist. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, das war natürlich ganz nett mit dem, wir brauchen den Weltgeist der Republika. Bezogen hat er sich damit natürlich darauf, dass viele der Forderungen, die jetzt im Koalitionsvertrag der Ampelregierung auftauchen, auch schon viele Jahre auf Republikas und allen anderen Veranstaltungen, netzpolitischen Veranstaltungen gefordert wurden. Aber er hat dann auch noch mal ganz konkret was gesagt und da begegnet uns gleich das Wort der Zeitenwende wieder.
Es gilt, das Internet als den progressiven, demokratisierenden Raum für weltweite Vernetzung und Wissensaustausch zu erhalten und zu stärken. Das bedeutet Zeitenwende digitalpolitisch. Und wie fast immer ist die 1-Million-Euro-Frage, wie kriegen wir das hin?
Das ist tatsächlich die 1-Million-Euro-Frage, die Scholz zumindest so ein bisschen beantwortet hat und eine digitale Verwaltung in Aussicht gestellt hat und die Förderung von Gründungen von Start-ups und tatsächlich versucht hat, glaube ich, nochmal der Kritik so ein bisschen entgegenzusprechen, die von vielen Netzbeobachtern und Netzaktivisten und Aktivistinnen kommt, dass der Koalitionsvertrag in Sachen Digitalpolitik eigentlich ganz gut angekommen ist, aber jetzt die Umsetzung schwierig ist, weil natürlich auch in der Politik, genauso wie in der Gesellschaft, genauso wie in der Republik, das Thema zu einem Querschnittsthema wurde, was auch bedeutet, die Zuständigkeiten sind an vielen Stellen gar nicht klar und es wird nicht so schnell umgesetzt, was alles an guten Vorschlägen schon im Koalitionsvertrag stand. Und was mir noch so auffiel, dass genau an der Stelle auch wie so eine kleine Leerstelle klaffte, weil man früher an diesem Moment immer die sogenannte Netzgemeinde, die man jetzt gar nicht mehr so bezeichnen mag, angesprochen hat auf solchen Veranstaltungen, die dann von der Politik etwas fordern könnte für die Zukunft. Und da muss man sagen, dass auch die Republika tatsächlich viel zu kleinteilig ist, als dass man das Gefühl haben könnte, da kommt noch mal so eine Bewegung raus aus dieser Veranstaltung, sondern dafür ist sie auch an vielen Stellen zu zerklüftet, wobei das zu negativ klingt, aber dafür ist sie mit viel zu vielen gesellschaftlichen Themen und Krisenthemen dieser Zeit beschäftigt.
Gab es denn wenigstens irgendein Ritual, was dann vielleicht doch noch alle zusammenschweißt?
Ja, ich wollte gerade sagen, das stimmt gar nicht ganz, was ich gesagt habe. Bei mir vorhin sind mir schon fast die Tränen gekommen, als ich dann jetzt im Livestream in diesem Fall noch miterleben konnte, wie die Verabschiedung der Republika stattfand. Da flossen tatsächlich auch Tränen auf der Bühne. Es gibt ein Ritual, dass immer am Schluss die Bohemian Rhapsody zusammen gesungen wird. Und das ist auch in diesem Fall passiert. Und ich glaube, die Gründerinnen der Republika waren relativ erleichtert, dass nach der großen Pause diese Veranstaltung wieder über die Bühne gegangen ist und das mit Masken auch gemeinschaftlich gesungen wurde. Und da war tatsächlich mein gerade noch vermisster Gruppenmoment.
Lass uns singen, oder? Hoffentlich können wir den Text noch.
Ja, es ist im Mitschnitt nicht so richtig beeindruckend, aber man muss es sich mit Bild vorstellen, singende Menschen mit Masken wie all die Jahre auf dieser Republika 2022.
Christine Watti, vielen Dank für diese vielen Eindrücke vom Festival für die digitale Gesellschaft Republika 2022. Das Verhältnis zwischen Afrika und Europa ist in vieler Hinsicht einseitig und von Ausbeutung geprägt. Mehr Gleichberechtigung wünscht sich die Vereinigung für Afrika-Wissenschaften in Deutschland und das nicht nur politisch, sondern auch im akademischen Bereich. Deshalb stand das Symposium, das die Vereinigung in den letzten Tagen an der Universität in Freiburg abgehalten hat, unter dem Titel Afrika und Europa – reziproke Perspektiven. Es sollte um die Koproduktion von Wissen gehen und um ein Gegensatz gegenseitiges Hinterfragen unterschiedlicher Denkweisen. Ob das funktioniert hat, Christian Gampert war in Freiburg dabei.
Manchmal gibt es ja auch etwas Gutes zu vermelden. Die wissenschaftlichen Kooperationen, die etwa die Universitäten Tübingen und Konstanz in Afrika betreiben, scheinen für alle Seiten sinnvoll zu sein. Die Tübinger engagieren sich in der Malaria-Bekämpfung, vor allem in der Entwicklung von Impfstoffen. Die Konstanzer bilden vor allem junge Naturwissenschaftler und Mathematiker aus und versuchen sie als Postdocs nach Deutschland zu holen. Die Uni Heidelberg erforscht die Klimaprobleme des globalen Südens, die ja weitgehend von den nördlichen Industrienationen verursacht sind, und bemüht sich um lokale Klimamaßnahmen. All das, so wenig es im Globalmaßstab ist, wurde auf der Freiburger Tagung Reciprocities sehr hoffnungsvoll vorgestellt. Hauptproblem ist die Finanzierung von afrikanischen Wissenschaftlern, die nach Europa wollen. Und oft scheitern Studien oder Weiterbildungen schon bei der Einreise, sagt der Organisator des Symposiums, der Politologe Andreas Mehler.
Da sind wir eher in dem Bereich, wie teuer ist es, afrikanische KollegInnen hierher zu bringen und wie schwierig ist es, weil immer wieder ein Visum verweigert wird, es unglaublich schwierig ist für unsere afrikanischen Kollegen hierher zu kommen, um uns auf die Finger zu schauen. Das ist ja eigentlich die Idee.
Mehler leitet in Freiburg das Afrika-Zentrum für transregionale Forschung und ist dringend am Wissenstransfer in beide Richtungen interessiert. Eine Erkenntnis der Sektion, in der vor allem das Engagement baden-württembergischer Unis vorgestellt wurde, man müsse auch jenseits der oft unzureichenden Gesundheits- und Schulsysteme agieren. Bildungsarbeit setze weit vor der Schulebene an, man möge Eltern, Denkweisen, Mentalitäten berücksichtigen. Was können wir von Afrika lernen? Wohlwollende Mitteleuropäer und gerade die Linken unter ihnen denken da zumeist an Spirituelles und Exotisches. Die Reiseberichte, die sie in Buchform veröffentlichen, sind Klischeesammlungen aus einer exotischen Welt und die Berichtenden sind emotional zumeist mit sich selbst und ihrer heldenhaften Tour beschäftigt. Ein Analyse-Workshop setzte da erschreckende Beispiele frei, etwa die Beschreibung eines männlichen Initiationsrituals. Jungen tanzen sich in Trance und verschwinden 2 Monate im Busch, völlig frei von Hintergrundwissen und Kontextualisierung. Natürlich war die Restitution ein großes Thema. Gebeine von Afrikanern, die aus dubiosen Gründen gesammelt und noch immer in deutschen naturwissenschaftlichen Depots gehortet werden, müssen zurückgegeben werden. Aber wie und an wen? In der Debatte wurde Rehumanisation und Vergeschichtlichung gefordert. Aus afrikanischer Sicht spricht man hier nicht über Knochen, sondern über Personen, denn die Ahnen haben in Afrika einen Status, sie schützen die anderen. Wie diese Wunde je heilen? Wie sollen Staaten, und auf dieser Ebene wird das verhandelt, sich konstruktiv verhalten? Wie wäre hier Reziprozität, Gegenseitigkeit herzustellen?
Ich glaube, dass es aber auch eine große Rolle spielt, in welchem Kontext die Leute zu Tode gekommen sind und dann eben ihre Gebeine dann abtransportiert wurden.
Es gab wenig Antworten, eher akademische Termini von Demusealisierung oder Dekolonisierung des Denkens. Scheinbar einfacher ist die Rückgabe von kulturellen Artefakten, aber auch hier ist unklar, an wen die emotional hochbesetzten Objekte zu restituieren sind. An einen oft nur fragwürdig legitimierten Staat, eine Stadt, einen Stamm? Aber selbst das Wort Stamm, Tribe, ist für manche Diskutanten schon rassistisch. Sie sprechen von Indigenität und ein Podiumsteilnehmer wollte ethnologische Institute wie das Stuttgarter Lindenmuseum gleich ganz ausräumen. Die akademischen Debatten auch dieses Symposiums waren oft sehr selbstbezüglich und definitionsbeflissen, obgleich wahrlich praktische Fragen zu klären wären. Olumide Abimbola, ein in Berlin lebender nigerianischer Sozialwissenschaftler vom Africa Policy Research Institute, beschäftigt sich vor allem mit Klimapolitik und Digitalisierung.
Es geht auch um Strategie. Es geht um die Strategie, die schon in Afrika sind. Wie man die Strategien unterstützen kann. Was machen schon die Leute in afrikanischen Ländern, um gegen die Klimakrise zu kämpfen?
Abimbola sagt, Afrika brauche die Digitalität und wenn Europa sich nicht bemühe, die Chinesen seien schon da. Aber die Europäer müssten sich engagieren, auf Augenhöhe. So wie die Tübinger und Konstanzer Unis, die Malaria und andere Programme entwickeln, aber im Idealfall auch afrikanische Forscher nach Europa bringen.
Christian Gampert berichtete aus Freiburg von einem Symposium der Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Gleich zweimal in den Feuilletons vom Samstag wird der Speichelfluss angeregt. Bei der Stimme von Donald Duck, dazu mehr am Schluss, und beim Lesen des Artikels von Andreas Platthaus für die Frankfurter Allgemeine. Penn Berlin begann bekanntlich mit dem Auszug aus einer Bratwurstbude, schreibt Platthaus, und löst bei manchem Leser sicher Heißhunger aus. Dabei ist die Bratwurstbude hier leider nur eine Metapher, mit der Dennis Yücel das Penn-Zentrum Deutschland beschrieb, als dessen Präsident er zurücktrat, um dann einen neuen Penn-Verein in Berlin zu gründen. Yücel habe es auf der Gründungsversammlung als legitim empfunden, sich selbst als einer der beiden Sprecher vorzuschlagen. Klar, weil er persönlich für Reformen ebenso steht wie für die Werte der internationalen Penn-Charta, die der alte Penn ja nicht mehr glaubwürdig vertritt, schreibt Platthaus. Dieser Gestus ist nun frech angesichts der Tatsache, wie sehr sich das Penn-Zentrum Deutschland für den inhaftierten Yücel eingesetzt hat und auch mit Blick auf die Aktivitäten von dessen Writers-in-Prison-Programm. Auf die Frage eines Mitgründers des neuen Penn, warum der Ausschluss eines Mitgliedes mit absoluter Mehrheit statt erst mit einer Zweidrittelmehrheit wie beim alten Penn möglich sei, habe Yücel die Debatte mit der Bemerkung abgewürgt: Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in den letzten Wochen etwas falsch gemacht hätten. Das kommentiert Andreas Platthaus in der FAZ wie folgt. So ganz anders als die bemängelte Selbstzufriedenheit im alten Penn klingt das nicht. Das Publikum kommt wieder ins Theater, in die Konzerthäuser? Fragt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel den ukrainischen Kulturminister Oleksandr Tkatschenko. Und der antwortet: Es gibt Sicherheitsbeschränkungen, aber alle Tickets, die wir anbieten, werden auch verkauft. Wir erleben in den Vorstellungen sehr berührende Reaktionen. Die Menschen sind glücklich, dass trotz des Kriegs Kunst existiert. Der Minister spricht sich gegen russische Musik aus. Tschaikowski oder Tschechow sind nicht verantwortlich zu machen für Putins Krieg, wirft Schaper ein. Der Regisseur Tom Bohn will keinen Tatort mehr drehen, erzählt er der Neuen Zürcher Zeitung. Bohn findet es zwar gut, dass die Tatorte heute diverser besetzt werden, aber spannende Themen würden aus Angst abgelehnt, sie könnten nicht so verstanden werden, wie es die politische Korrektheit verlange. Dabei brauche es Debatten. Wenn man die Ränder der Gesellschaft ausgrenze, würden sie nur noch radikaler, glaubt der Regisseur. Eigentlich müsste man einmal einen Kommissar haben, der bei seinen Kollegen offen zugibt, die AfD zu wählen, sagt Bohn. Es wäre meine perfekte Tatort-Konstellation. Ein latent fremdenfeindlicher, das Gendern hassender Hauptkommissar, der politisch rechts außen steht und im Team mit einer sozial engagierten, ökologischen Kommissarin zusammenarbeiten muss, die ihm das Leben zur Hölle macht. Zum Schluss, wie angekündigt, noch etwas zu Donald Duck, dessen deutsche Stimme 3 Jahrzehnte lang Peter Krause war. Mit viel Speichelfluss und an der Zungenseite entweichende Luft. Krause sei ein Linksbackler, erläutert Leonie Gubela in der Taz, nutze also die Schwingungen der linken Seite. Das sei für ihn heute ein Problem, seit seine linke Gesichtshälfte wegen einer Hirnblutung beeinträchtigt sei. Deshalb trainiert er fleißig, um seinen Donald Duck bald wieder synchronisieren zu können. Als Krause den aktuellen Stand seines Quakens demonstriert, fliegt eine verstörte Krähe davon, schreibt Gubela. Er hat damit schon immer gerne Tiere irritiert, besonders Katzen schalten gleich in den Kampfmodus, wenn sie ihn hören. Duckisch ist eben ein animalischer Sound.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons.